Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Brochim Habaim und herzlich willkommen. Für viele Jüdinnen und Juden ist Richard Wagner ein rotes Tuch, denn wer so aktiv Judenhass geschürt hat, wer dem erstarkten Antisemitismus in einer derart umfänglichen Art und Weise Vorschub geleistet hat, kann und darf nicht mehr für sein Werk verehrt werden. Doch die jüdischen Stimmen sind nicht einheitlich. Mehr dazu hören Sie gleich. Richard Wagner war ein wirkmächtiger Komponist, Autor und der Festspielgründer in Bayreuth. Das 19. Jahrhundert hat er also nicht nur musikalisch geprägt. Und sein Einfluss reicht bis in die heutige Zeit. Doch er ist auch umstritten und wie so oft bei zwiespältigen KünstlerInnen kommt die Frage auf, wie mit den entsprechenden künstlerischen Werken umzugehen ist. Bei Wagner ist vor allem seine Inszenierung des neuen Deutschtums problematisch, das frei von Jüdinnen und Juden sein sollte. Wagners ausgeprägter Judenhass und sein Nationalismus gingen Hand in Hand. Sind damit aber alle seine Opern automatisch antisemitisch? Thomas Klatt hat jüdische Menschen dazu befragt.
Die Klangcollage des jüdischen Opern- und Theaterregisseurs Barry Kosky im Deutschen Historischen Museum. Ein begehbarer Würfel. Schwarz-Albenreich steht an der Eingangstür. Das Reich des Zwergen Alberich aus dem Nibelungenring. In der Dunkelheit des Raums antisemitische Wagner-Zitate ins Jiddische übertragen. Passagen der Figuren Alberich und Mime aus dem Ring des Nibelungen und Beckmesser aus Die Meistersinger von Nürnberg. Dazu synagogaler Gesang, über den Wagner sich stets lustig machte.
Auf der einen Seite hatte Wagner immer Angst, dass er teilweise eine jüdische Abstammung hatte, was tatsächlich nicht der Fall ist.
Der US-amerikanische Historiker Michael P. Steinberg, Kurator der aktuellen Wagner-Ausstellung.
Auf der anderen Seite wollte er natürlich deutsche Musik komponieren. Und persönlich hat er Ressentiment gefühlt gegen Meyerbeer und Mendelssohn. Und deswegen diese These, dass die Juden dirigieren können, aber nicht komponieren können. Sie können nicht original sein.
Für die einen, etwa Theodor Adorno, finden sich in Wagners Opern eindeutig antisemitisch überzeichnete Figuren. Andere, wie zum Beispiel der jüdische Dirigent Daniel Barenboim, bestreiten das. Richard Wagner spaltet bis heute. Wagner wollte zu Beginn seines Komponistenlebens in Paris Karriere machen, konnte dort jedoch, anders als Giacomo Meyerbeer, keine Erfolge feiern. Frustriert kehrte er nach Sachsen zurück und wandte sich dem Deutschtum zu. Ein Deutschtum, in dem Juden keinen Platz hatten. Das publizierte Wagner gleich zweimal, 1850 unter Pseudonym und 1869 ganz offen unter eigenem Namen. Seine Hetzschrift »Das Judentum in der Musik«. Für Sven Friedrich, Leiter des Wagner-Museums in Bayreuth, ist bis heute ein Skandal,
dass Wagner mit dieser Schrift im Grunde den Antisemitismus in den Rang einer Kulturtheorie erhebt. Und Kulturtheorie war in Deutschland immer auch Staatstheorie, ja, weil es ja die deutsche Nation bis 1871 nicht gab. Also eine Kulturtheorie und damit zu einer Frage deutscher kultureller Identität machte. Das heißt, das ist das zweifelhafte Verdienst Richard Wagners, dass er den Antisemitismus zu einem Grundtatbestand deutscher kultureller Identität erhebt.
Historiker Philipp Springer, Projektleiter der aktuellen Wagner-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, stellt klar, dass man den Wagner des 19. Jahrhunderts nicht für Adolf Hitler und den Nationalsozialismus des 20. Jahrhunderts haftbar machen könne. Aber Wagner sei alles andere als unschuldig.
Er unterstellt, dass jüdische Künstlerinnen und Künstler keine wahre Kunst schaffen können. Es ist ein massiver Angriff auf einzelne Künstler, Mendelssohn, Bartholdy, Meyerbeer, vor allen Dingen auch Jacques Offenbach, die zum Teil gar nicht genannt werden, aber es ist klar, dass Wagner gegen sie agitiert. Dass Wagner in dieser Schrift auch Begriffe prägt, die für die Sprache des Antisemitismus eine ganz zentrale Rolle spielten und zum Teil bis heute spielen. Er spricht von Verjüdung. Der Begriff als Verjudung kommt dann ja im Nationalsozialismus sehr deutlich wieder vor.
Richard Wagner war ein bekennender Antisemit. Aber sind damit alle Wagner-Opern automatisch auch antisemitisch? Sven Friedrich vom Richard-Wagner-Museum Bayreuth bemüht sich um eine Antwort.
Vielleicht gibt es auch sowas wie eine Rezeptionsästhetik. Und da ist es nun unbestreitbar, dass Beckmesser häufig in der Darstellung mit all den Attributen ausgestattet wurde, die das jüdische Vorurteil, das jüdische Stereotyp, das jüdische Klischee erfüllen. Also das gebückte Gehen, das Händereiben, das, was man so als Mauscheln bezeichnet. Und dadurch wurde dann sozusagen dieses antisemitische Stereotyp quasi aufgerufen. Aber ob Wagner das beabsichtigt hat, darüber kann man eigentlich gar nicht diskutieren. Ja, weil das müsste dann philologisch nachweisbar sein und das ist es nicht.
Wagner hat sich auf den gut 4000 Seiten, die er geschrieben hat, nie dazu geäußert, dass er seine Figuren wie Beckmesser, Alberich, Mime oder Kundry in Parsifal als negative Judengestalten gedacht hat. Zumindest schienen diese Figuren nicht mal das jüdische Publikum selbst gestört zu haben. Es hat vielmehr Wagners deutsche Helden bewundert, sagt Kurator Michael Steinberg.
Das jüdische Publikum haben sie natürlich nicht mit diesen Zwergen, Stadtschreibern identifiziert. Sie haben sich mit Siegmund und Lohengrin identifiziert, das heißt Außenseiter, die mächtig und kräftig sind und nie wirklich hinein in die neue Gesellschaft kommen können. Am Ende des 19. Jahrhunderts war Siegmund vielleicht der populärste Vorname für geborene Juden.
Das jüdische Publikum hatte also zu dessen Lebzeiten keine Probleme mit Wagner. Und Juden arbeiteten trotz seiner antisemitischen Hetze sogar mit Richard Wagner zusammen. Historiker Philipp Springer.
Bekanntlich ist der Dirigent der Uraufführung des Parsifal Hermann Levi Jude gewesen. Cosima und Richard Wagner haben sich bemüht, Levi zum Übertritt ins Christentum zu bewegen, was dieser aber nicht gemacht hat. Trotzdem war Levi ein Anhänger Wagners, sonst hätte er ja auch nicht den Parsifal dirigiert, dass Wagner durchaus mit Juden auch zusammenarbeitete. Und das unterscheidet ihn sicher nochmal von Antisemiten späterer Zeit, die grundsätzlich jede Zusammenarbeit mit Juden ablehnten und dann letztlich auch ihre physische Vernichtung forderten.
Der Antisemit Wagner, der mit Juden zusammenarbeitete, wollte das Judentum aufgelöst sehen.
Er möchte im Grunde, dass es aufgeht in der um sie umgebenden Gesellschaft, nicht die Vernichtung der Juden.
Mit seinem neuen Deutschtum und seinem erklärten Antisemitismus wurde er nach seinem Tod gerade von den Nazis gefeiert. Wie aber kann man Wagner heute noch begegnen? Einfache Antworten gibt es nicht.
Ob man in der Lage ist, ein Musikwerk zu hören, das ein Antisemit verfasst hat. Die einen können das, die anderen können es nicht.
Sven Friedrich zitiert dagegen Leonard Bernstein.
I hate Wagner, but I hate him on my knees. Oder wie Woody Allen mal so schön gesagt hat, immer wenn ich Wagner höre, bekomme ich Lust, in Polen einzumarschieren. Ist Wagners Wirkung nach 1945 so stark, trotz oder wegen Hitler?
Und Kurator Steinberg?
Er war als Mensch, als Denker unerträgbar, es ist immer. Als Künstler ist er ein Genie, aber nicht unschuldig. Es gibt immer diese Debatte, ob man sagt, C-Dur kann nicht antisemitisch sein. Koski sagt doch.
Die Ausstellung Richard Wagner und das deutsche Gefühl können Sie bis zum 21. September im Berliner Deutschen Historischen Museum sehen. Infos dazu finden Sie auf www.dhm.de und wenn Sie den Beitrag noch einmal hören wollen, www.deutschlandfunkkultur.de. Niemals hätten ukrainische Shoah-Überlebende damit gerechnet, noch einmal fliehen zu müssen. Noch viel weniger vor den Nachfahren der Truppen, die sie einst befreit haben. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat jedoch auch vor dieser Bevölkerungsgruppe nicht Halt gemacht. Umso erstaunlicher, was Tim Assmann aus Tel Aviv über deren Umgang mit der Flucht nach Israel berichtet.
Wir sind Flüchtlinge, singt Valeri Benderski. Mit Furcht in unseren Herzen flohen wir vor Putin. So wie ich zuvor vor Hitler floh. Von Freunden, die ihm nun in der Not beistanden, berichtet der alte Mann Gitarre spielend in seinem Lied und davon, dass er diese Hilfsbereitschaft nie vergessen werde. Valeri Benderski sitzt im noch spärlich eingerichteten Wohnzimmer seiner neuen Wohnung in Petah Tikva, nahe Tel Aviv. Vom alten Leben in Kharkiv in der Ostukraine ist dem 85-Jährigen nicht viel geblieben. Aus ihrer gemeinsamen Wohnung in Kharkiv flüchteten seine Tochter und er in den ersten Stunden nach Kriegsbeginn, erzählt Valeri. Dass sie schon vorher über einen möglichen Krieg gesprochen und beraten hätten, was sie dann tun würden, berichtet der 85-Jährige. Als dann die ersten Raketen in der Umgebung einschlugen und sie weckten, nahmen sie nur die Katze, ihre Pässe und etwas Geld. Für mehr reichte die Zeit nicht, sie wollten weg. Die Flucht führte zunächst in die Westukraine, erzählt Valeri. Später ging es dann nach Warschau. Dort kümmerte sich die israelische Einwanderungsorganisation Jewish Agency um sie und arrangierte den Flug nach Israel. Valeri kennt das Land von Besuchen. Sein Bruder und seine Enkelin leben schon seit Jahren hier. Nach ihrer Ankunft wurden Valeri und seine Tochter zunächst in einem Hotel im Küstenort Netanja untergebracht. Er schwärmt vom guten Essen dort und ist immer noch überwältigt von der Hilfsbereitschaft. Aus Kharkiv hat er nur wenige Informationen. Alle seine Freunde und Bekannten seien geflohen, erzählt Valeri. Über Umwege hat er erfahren, dass das Gebäude, in dem seine Wohnung ist, getroffen wurde. In welchem Zustand sein ehemaliges Zuhause ist, weiß er nicht. Für Valeri ist es die zweite Flucht vor Bomben in seinem Leben. 1941 flüchtete seine Mutter mit den zwei Söhnen vor der deutschen Wehrmacht aus Kharkiv nach Kasachstan. Nun als alter Mann musste der Holocaust-Überlebende erneut flüchten. Valeri erzählt von seinem Bruder, der seit vielen Jahren in Israel lebt. Als der Krieg sich abzeichnete, sprachen beide darüber, welcher Schicksalsschlag es wäre, nun erneut flüchten zu müssen, sein Zuhause zu verlieren. Er könne sich das nicht erklären, sagt Valeri. Vielleicht habe Gott ja eine Antwort. Insgesamt sind rund 24.000 Menschen aus der Ukraine, aber auch aus Russland seit Kriegsbeginn nach Israel gekommen. Knapp 9.000 jüdische Flüchtlinge aus der Ukraine haben bereits einen offiziellen Einwanderungsantrag in Israel gestellt. Denkt Valeri Benderski, dass er jemals zurück kann nach Kharkiv? Zunächst habe er diesen Wunsch gehabt, sagt der hagere Mann mit dem dichten weißen Haar. Nun aber glaube er nicht mehr, dass das bald oder überhaupt jemals wieder möglich sein werde. Dann erzählt er von der herzlichen Aufnahme in Israel und sagt, hier fühle ich mich wie unter meinem eigenen Volk. In seinem Lied singt Valeri davon, wie er herumirrte und in Israel mit Liebe und Sonnenstrahlen aufgenommen wurde. Nach der zweiten Flucht in seinem Leben fühlt er sich nun in Petah Tikva sehr wohl.
Das war die Sendung Aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.